Inmitten der Finsternis und der Schrecken einer zersplitterten Welt werden die Armee der wahren Schöpfer, wir, die wir schon zu Anbeginn der Zeit alt waren, erneut in die Schlacht ziehen. Wir werden das Chaos und die Unordnung hinwegfegen, denn unser ist der wahre Pfad und niemand vermag uns zu trotzen. Und damit willkommen zur dritten Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Paul. Schön, dass wir uns wieder alle hier eingefunden haben. Ich würde sagen, wir legen mal los. Was habt ihr denn so gemacht seit der letzten Aufnahme?
Jeremy, wie sieht's aus bei dir?
Ich habe schon ein paar Mal jetzt auch davon ein paar Sachen gepostet. Ich habe meine Skaven weitergemacht. Ein Regiment Clanratten habe ich jetzt tatsächlich fertig. Und es war der absolute Horror, die zu basen. Nicht, weil es super schwierig wäre, aber weil ich einfach nicht an den Kram gekommen bin, den ich dazu gebraucht habe. Es war eine Odyssee. Ich habe ja zuerst im Internet, also ich habe mir zuerst Sachen von Crowdcover bestellt. Da wurde meine Bestellung einfach irgendwie ignoriert auf einer Seite. Dann habe ich sie nochmal bestellt. Dann sind sie gekommen. Dann habe ich mir Blätter bestellt. Dann sind die Blätter gekommen. Die Blätter waren winzig. Dann bin ich in den Laden in Wuppertal gegangen. Und da habe ich dann tatsächlich alles bekommen, was ich brauche.
Dafür hattest du ja aber auch sehr, sehr viele Blätter.
Ja, das waren insgesamt, also für die 6 Euro, die ich ausgegeben habe, waren in den 2 Packungen bestimmt insgesamt 0,02 Gramm Blätter.
Sehr gut.
Das ist richtig.
Das ist auch schön.
Sonst komme ich eigentlich ganz gut voran. Ich meine, ich war jetzt im Urlaub, da habe ich nichts gemacht. Da war ich ein faules Schwein tatsächlich. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, das eine Clanrattenregiment jetzt komplett fertig. Da muss nur noch auf dem Banner was drauf, aber das schiebe ich immer vor mir her bis zum geht nicht mehr. Und jetzt habe ich angefangen, die ersten Sturmratten zu bemalen. Und da werde ich jetzt die Tage da noch weitermachen. Und dann mache ich erstmal die fertig und dann kommen wieder Clanratten dran. Und dann gucke ich mal, dass ich das ein oder andere Charaktermodell anfange. Oder eine von meinen alten Zinnfiguren, die ich noch von vor Jahren übrig habe. So eine Höllenglocke oder so. Mal schauen.
Oh, geil. Höllenglocken sind ja sehr, sehr schön.
Ja, Höllenglocken finde ich auch richtig geil. Also ich finde daran ja, also ich finde die neuen auch cool, weil die Posen so dynamisch sind. Aber die alte ist halt, da hängt so brutal viel Nostalgie bei mir dran. Mit diesem komischen Glöckner, der da hinten drauf steht und so. Alles total.
Der komische Glöckner.
Ja, ist halt so ein Rattenglöckner hinten drauf. Der hat so eine Kapuze und so einen riesigen Hammer mit einem Schädel, der einen Stein im Mund hat.
Ja, ist halt wie im echten Leben, ne? Ist so eine schöne Sache. Der steht da hinten und macht da sein Tagewerk, weißt du, und scheut kein schlechtes Wetter oder was weiß ich was, keine Ahnung, der liefert jeden Tag ab. Der steht da, schwingt seinen Prügel, dass die Glocke immer läutet.
Das ist noch ein richtiger Malocher.
Das ist ein richtiger Malocher, ne? So wie wir, richtige Malocher sind. Ich sage dir.
Ja. Bei den neuen Modellen ist es ja halt durch billige Rattenoger-Arbeitskräfte.
Ja, das kann ja jeder, aber der ist ja noch hier alte Garde, ne? So, der Typ. Der hat das garantiert noch richtig gelernt hier so mit Berufsschule und so eine Scheiße hier, ne? Ausbildung 3 Jahre.
Wahrscheinlich.
Oder 3,5, ne? Zum Glöckner.
Wer kennt sie nicht, die Berufsschule in Skavenbleid?
Ja, natürlich. Was denkst du denn? Warum soll das bei denen anders sein, hallo?
3 Jahre für eine Glöckner-Ausbildung. In der Umschulung auch 2.
3,5 Jahre am Strick ziehen.
Okay, Grabowski, was hast du denn gemacht? Warst du auch ein richtiger Malocher?
Ich war ein richtiger Malocher, sag ich dir, Jung. Ich habe nämlich diese Kack-Odyssee, sag ich mal, mit meiner Gralsreliquie umgangen oder beziehungsweise endlich beheben können, weil ich hatte die ja schon komplett zusammengebaut. Also dieses, ja, die Reliquie an sich, das ist ja quasi so ein Balken mit einer Glocke dran. Da geht ja diese Pilgerschaft drumrum, die diesen Balken trägt und dann noch den so einen Pferdeschädel hochhält, und auf diesem Balken sitzt ja noch halt ein Ritter, beziehungsweise so ein skelettierter Ritter, aber in Rüstung mit Lanze und Schild auf dem Rücken und so ein Quatsch. Und das war schon.
Und da ist noch ein Elefant und
alles dabei, alles, der ganze Zoo ist am Start.
Es kommt immer.
Der ganze
mehr
Zoo
dazu.
Ist am Start. Alles am Start. Alles richtig, richtig stabil. Nee, ist auf jeden Fall so gewesen, dass es ja alles zusammengebaut war und ich habe mich da irgendwie total gefreut. Ich hatte den ganzen Scheiß auch grundiert und dann ist mir das auseinandergefallen.
Oh.
So.
Hast du es nicht gestiftet?
Aber nicht, weil es mir runtergefallen ist, sondern weil der Sekundenkleber nicht gehalten hat. Der war nach Tagen immer noch richtig matschig, aber ich habe es erst gemerkt, als ich den grundiert, also als ich das Modell grundiert vom Dachboden hier runtergetragen habe. Und es ist mir quasi in der Hand so zusammen, so in sich zusammengeklappt, richtig. Scheiße. Das hat mich maximal frustriert und dachte mir so, scheiß Metallmännchen. Und auf Empfehlung von dem lieben Dennis von Deist, Grüße gehen raus, und Radio Hobbybruch natürlich, habe ich jetzt Miniature Aid Super Glue Specialist. So, und also den hat er mir empfohlen. Und der ist super. Also damit habe ich das alles, also ich habe erstmal alles wieder sauber geschrubbt und so weiter und so fort. Und versucht die letzten so halb wabbeligen Klebereste, Sekundenkleberreste da raus zu pulen mit so einer Nadel. Und dann ja nochmal alles richtig sauber gemacht, abgewaschen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das mit diesem Miniature Aid Kleber zusammengebappt und das hält wie eine Eins. Also ohne Scheiß, wenn ihr mal geilen Sekundenkleber braucht, dann kauft den von Miniature Aid, der ist super, oder holt euch den irgendwie, keine Ahnung, das kann ich wärmstens empfehlen, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Naja, das ist halt passiert.
Vielleicht hast du beim ersten Mal auch kurz daneben gegriffen, aus Versehen Plastikkleber.
Ja, oder vielleicht einfach nur Wasser. Wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Nee, ich hab das alles erstmal so ein bisschen vorfixiert, sag ich mal, mit so kleinen Greenstuff-Kügelchen. Und also die Füße, dass die halt so richtigen, mehr oder weniger richtigen Stand haben, weil ist auch alles so ein bisschen krumm und schief, so, es passt nicht so richtig gut. Also die Füße halt auf die vorgesehenen Stellen auf der Base, ist halt so ein bisschen so semi, aber naja. Ja, und dann habe ich das alles mit dem Kleber zusammengeschmiert halt und zusammengeklebt. Das hält, wie gesagt, wie eine Eins. Das ist jetzt auch alles grundiert. Die Bases sind schon vorgestaltet und grundiert und zenital gehighlightet. Und das ist bei mir passiert. So, das ist jetzt endlich mal was an Progress im Fantasy-Bereich, was da bei mir auf jeden Fall vom Stapel kommt. Da ich ja eigentlich immer noch mit meinem Esselclaws Armee-Projekt so stark eingebunden bin, aber trotzdem, das musste jetzt auch mal nebenbei sein, damit ich auch mal ein bisschen was raushauen kann. Und da wird es ja in der Slideshow Fotos zu geben, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Aber ich habe jetzt richtig verstanden, du hast nicht gestiftet.
Nee, tatsächlich nicht.
Oh. Ja, wir müssen dazu sagen, für die Leute, die das nicht wissen, Gabowski,
ich bin schockiert.
Der stiftet alles. Also schon fast krankhaft.
Aber das nicht. Ja, ich stifte sonst immer alles.
Selbst wenn es hält, muss es gestiftet werden.
Das ist natürlich, die werden alle gestiftet. Was ist denn los bei dir, Junge?
Die müssen aushalten können, dass du die volle Pulle vor die Wand wirfst.
Pass auf, ich habe ja eine Howling Griffins Armee hier stehen, ne? So, und ich habe hier 30 Space Marines, also ganz normale Tactical Marines halt. Und von denen ist jeder einzelne gestiftet. Und zwar nicht so von wegen, ja, hat jetzt einen kleinen Draht im Fuß oder sowas. Nee, in beiden Füßen, beziehungsweise also Arme, Beine, Kopf, Rückenmodule, es ist alles gestiftet, alles.
Panzerrohre durchgeballert.
Ich wiederhole mich, es ist fast krankhaft.
Nein.
Ich wollte gerade sagen, ich frage mich wirklich, warum du so wenig Zeit hast.
Ich mich auch. Aber es ist nicht krankhaft. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen. Ich hasse es wie die Pest, Dinge zweimal zu machen.
Ich lobe deinen Eifer.
Und deswegen dachte ich mir so, hey, aber ich bin auch ein bisschen eingeschlafen, was das Thema anbelangt. Es wird jetzt nicht mehr alles gestiftet. Also ein Bein durch die Base stiften, das reicht. Und der Rest.
Noch lachen wir, und wenn dann das große Erdbeben kommt, dann bist du der Einzige, der noch eine vernünftige Space Marine
hat. So sieht's aus.
Und wir werden alle daneben stehen.
Ja, hätte ich in den Trümmern dieser Gesellschaft jetzt bloß eine Space Marine Armee.
Ja, also, ich verstehe die Frage nicht.
Das wird so sein wie nach den Atombomben in Japan, wo dieses eine Tor noch stand, aber alles andere war schon zerfallen.
Ja, genau. Dieser Bogen, ne?
Ganz Hamburg ist Plan, nur Grabowskis Space Marines stehen da noch.
Die stehen da noch. Auf dem Schreibtisch, der übrigens auch gestiftet ist.
Und dann werden in Zukunft auch alle Gebäude gestiftet.
Alles wird immer. Ja, wird's doch quasi. Also, so Bewährung in Betonböden und Decken und so. Also,
ja,
ich mach ja nur.
Das kommt ja nicht von ungefähr.
Also, eben, ne? Das ist so.
Gut. Also, ich habe. Um das jetzt mal weiterzuführen. Ich habe tatsächlich vergessen, was ich letztes Mal erzählt habe. Aber ich weiß, dass ich erzählt habe, dass ich meine Flagellanten zusammengeklebt habe. Und die habe ich jetzt grundiert und dann ein paar Grundfarben aufgetragen. Und ich habe einen ganzen Trupp Staatstruppen des Imperiums mit Hellebarden zusammengebaut, grundiert und Grundfarben aufgetragen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich so ganz simpel versuche, die anzumalen. Also alles, die ganze Armee. Ich grundiere alles weiß und dann benutze ich Speedpaints von Army Painter. Bisher funktioniert das ganz gut. Mal gucken. Und am Ende kommt dann einfach Streaking Grime drüber und dann sehen die eh aus, als wären die gut gemalt.
Du meinst Liquid Magic.
Ja. Hobby-Schummeln.
Hobby. Was ist denn Hobby-Schummeln? Hallo? Einmal schön eindippen und fertig ist.
Ich habe so einen riesen Eimer Streaking Grime einfach. So für 300 Euro.
Ein riesen Eimer?
Dann werden die immer komplett.
Dann sitzt Paul da zu Hause, macht das Fenster auf, kippt, damit die ganze Bude nicht so krass stinkt, wenn er den Eimer aufmacht und tunkt die mit so einer Spitzzange dann da rein, weißt du? Wie so ein
riesigen Senfeimer.
Als würde er Kerzen ziehen. Ja. So sieht das dann aus. Genau. Was machst du da? Ich kann jetzt nicht.
So sieht das bei mir aus. Ich wollte mir jetzt demnächst auch irgendwann mal ein paar Regelbücher besorgen, weil ich das
sehr schön als
online habe. Aber es ist ja auch schöner, das mal irgendwie in der Hand zu haben.
Ja, das ist ganz nett.
Ganz frevelhaft habe ich tatsächlich drei Beastman gebaut in der Zwischenzeit. Korn Gors, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte.
Ha.
Ist ja auch Fantasy Progress, aber eine andere Armee.
Ja, mein Gott, ne? Liorum Larum. Wie gesagt, das war auch nicht für mich die beste, der beste Punkt, mit dem Fantasy-Projekt zu starten, also armeetechnisch, weil ich ja hier noch ein bestehendes Armeeprojekt habe, was ich erst zu Ende bringen muss. Und die Zeit ist ja begrenzt, weil ich einen halben Tag am Stiften bin. Und die andere Hälfte vom Tag muss ich halt arbeiten. Also dauert das dementsprechend lange alles. Nee, Spaß beiseite, aber da, Ende ist absehbar und dann geht's los. Ich spekuliere darauf, dass ich zum nächsten Folgenrelease, also am 20.07. dann, dass ich einen Trupp Bogenschützen fertig habe. Zumindest gebaut und grundiert, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ich habe gerade überlegt, ob wir uns ein großes Ziel setzen wollen, damit wir auch ein bisschen vorankommen, dass man immer bis zur nächsten Folge eine Einheit, also einen Trupp, komplett fertig haben muss.
Sportlich.
Oder das zumindest versucht, ne? Aber dann würdest du ja jeden Monat eine Einheit fertig haben.
Ja, versuchen können wir gerne machen.
Sagt der mit den Speedpaints, mein Freund.
Also ich bin auch der Einzige bis jetzt, der eine Einheit fertig hat, ne?
Ja, aber das zählt ja nicht.
Wie, das zählt nicht?
Ach so. Das sind ja nur Skaven, da muss man doch nicht viel.
Nee, das meine ich gar nicht. Aber jetzt wurde erst die Regel aufgestellt, also ab jetzt zählt das. Da deine Skaven jetzt schon fertig sind, zählt das nicht.
Ja, Jeremy, du musst einfach komplett
neu anfangen. Also zur nächsten Folge musst du eine neue Einheit haben. Du musst jetzt
wegschmeißen. Okay.
Gut, ja. Also, die ZuhörerInnen können uns dann ja mal dran erinnern.
Unter Druck setzen.
Ja, einfach so ein paar Drohmails schicken. Ist auch immer gut. Oder so Briefe
und
mit weißem
Pulver
drin.
Und wenn ihr euch denkt, hey, ich fange gleichzeitig mit euch ein Armeeprojekt an, dann freuen wir uns natürlich auch. Dann schickt uns gerne die Bilder davon, ne? Das wäre ja spannend.
Das setzt uns übrigens auch unter Druck, dass wir schnell vorankommen.
Auch nochmal angespornt. Irgendwann sind wir wie hier Craig von South Park. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen und nur einen Kaffee trinken und Püppchen dann bemalen und Grabowski stiftet und hat schon 100 an den Fingern, bis zum Gehen.
Ah, guck mal, da geht schon wieder Stiften hier. So, dann haben wir unseren Progress ja durch, würde ich jetzt mal vermuten, mal behaupten. Was meint ihr?
Ja, eine Sache habe ich noch zu erzählen.
Okay.
Ich habe eine wunderbare Kiste gefunden, so eine Metallkiste.
Boah!
Die von außen so, die ist so, wie heißt das, geprägt. Da sind Bilder drauf und die sind nicht nur gemalt, sondern halt so, so geprägt halt.
Geprägt.
Und da sind alles so Figuren aus dem 30-jährigen Krieg drauf.
Ah, stimmt, da hast du ein Foto von geschickt. Ja, letztens. Das war, das ist eine sehr, sehr gute Kiste, die du gefunden hast, mein Freund.
Das passt vom Design wunderbar zum Imperium. Und ich werde alle meine Figuren magnetisieren. Dann kann ich die da schön reintun. Da passt eine Armee rein. Das Ding ist ziemlich groß, die Kiste. Also.
War das mal eine Keksdose oder so?
Nee, ich habe die in einem Antiquariat einfach mal gekauft. Und ich habe es jetzt tatsächlich rausgefunden, irgendwie, wo die herkommt. Ich habe das mit Google Lens mal gemacht. Das ist einfach so eine deutsche Kistenmanufaktur. Also du kannst auf deren Website kannst einfach Kisten kaufen in verschiedenen Größen. So.
Kannst du Kisten kaufen. Wir machen Kisten. Ja. Ne? Für jeden Anlass.
Ja, wirklich. Wohlgemerkt,
für jeden Anlass. Ne? Bananenkisten, Apfelsinenkisten, Tomatenkisten, Kekskisten.
Kannst ja auch kleinere Kisten rein.
Ja, genau. Wir haben große Kisten, die man ganz viele kleine Kisten machen kann.
Eine Kistroschka.
Eine Kistroschka. Wir haben Kisten, wo man Räder dran schrauben kann. Nennen sie dann Seifenkiste.
Man kann Kisten machen groß, man kann Kisten machen.
Manche mögen Kisten essen warm, manche mögen Kisten essen kalt.
Bevor wir uns jetzt hier bei den Kisten verfangen.
Ich glaube, wir sollten weiter wandern.
Schieb mal die Kiste weiter.
Wir haben ja die letzte Folge im Endeffekt. Also wir haben ja über die Alten gesprochen und da haben wir uns gedacht, als dritte Folge wäre es natürlich nur sinnig, wenn man sich das erste Volk vornehmen würde, was die Alten auch erschaffen haben. Vielleicht auch das Lieblingsvolk, man weiß es nicht. Deswegen, heute geht es um die Echsenmenschen. Was ich sehr gut finde, weil ich Echsenmenschen wären, glaube ich, schon so die zweite Armee, die ich anfangen würde. Wirklich?
Spekulierst du jetzt schon auf die zweite Armee?
Ja, ich weiß auch nicht, was das über mich aussagt, dass ich Rattenmenschen und Echsenmenschen und irgendwas.
Stimmt. Das ist Jeremy, der Rattenjunge, der spielt vorzugsweise Ratten. Menschen, Echsenmenschen, Echsenmenschen und Skaven. Und Tiermenschen. Warum nenne ich alle Rattenjunge? Ja, weil ich Echsenmenschen cool finde. Was?
Ja, und es soll auf jeden Fall heute auch nicht um die Echsenmenschen aus der Hohlerde gehen, ne? Das ist dann ein anderes Genre.
Oh, dann bin ich ja doch falsch hier.
Ich hab's mir heute auch überlegt, ob ich das sage.
Zu plump, ne?
Schnee, wenn wir mit reinkommen.
Irgendwer anders wird das schon sagen. Ja, wie steht ihr denn? Also, wie findet ihr denn die Echsenmenschen?
Ja.
Ich bin ja Fan.
ich bin ja Fan.
Ich bin ja Fan. Die waren in der ersten Box, die ich von Warhammer bekommen habe, in der 5. Edition Fantasy, glaube ich. Und da habe ich die auch fleißig gesammelt. Also, so wie man als Kind halt sammelt. Ich habe mir halt noch mehr vom selben Kram gekauft.
Sehr gut.
Und nie so richtig gespielt.
Aber du hast es schon mal, ne? Du hast es schon mal gehabt, so für später. Du hast mitgedacht. Du hast vorausschauend quasi
auf jeden Fall.
Ne, das Hobby betrieben.
Ich habe sie vorausschauend eingekauft, um sie später zum halben Preis wieder zu verkaufen.
Ach so, okay, sehr gut. Das, Mathe auf Lehramt war jetzt nicht die erste Wahl bei dir, ne?
Also ich muss sagen, ich schwank bei den Echsenmenschen total doll. Manchmal denke ich mir, boah geil, da könnte man richtig cool was mit bauen und so Südamerika-Vibes und so. Und dann denke ich wieder, boah, was für eine Scheiße. So, also ich fand jetzt die neuen Releases von AOS ziemlich cool.
Wegen Südamerika.
Weil es halt fucking Echsenmenschen sind. Die neuen Releases von AOS finde ich ziemlich schön. Die sind voll dynamisch und so. Das sind coole Figuren. Die alten Figuren fand ich früher einfach nicht so. Die haben mich einfach nicht so abgeholt, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn du sagst,
die haben mich so ein bisschen an Schleichtiere erinnert.
Die Armee würdest du am zweitliebsten machen. Ich glaube, das wäre die vorletzte Armee, die ich machen würde.
Boah.
Das ist frech. Aber das kann ich noch überbieten, Jeremy.
Die sind halt so eine Armee. Oh nein, du findest sie noch beschissen.
Nein, tu ich nicht. Tu ich doch. Nee, aber ernsthaft jetzt. Ich habe die. Das ist eine schöne Frage, die du da gestellt hast, quasi. Wie finde ich die? Teilweise ziemlich cool, lore-technisch, auf jeden Fall. Aber fangen wir erstmal bei den Männchen irgendwie an. Die holen mich jetzt nicht ganz so ab, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde bei den wie heißen die nochmal hier, die Hypnosekröten oder die Dings hier, wo du eben hier AOS-Release meintest. Da ist doch hier dieser große Frosch rausgekommen, der auf seinem Thron durch die Gegend fliegt. Wie heißt der nochmal? Ja.
Die Slam.
Ja, aber war das nicht ein spezieller Charakter?
Slam-Priester. Achso, das habe ich nicht verfolgt. Ich, von AOS habe ich bis jetzt die Scale.
Ja, gut, okay, gut. Also auf jeden Fall die Slan oder die Slan auf jeden Fall. Finde ich ganz cool. Weil das halt so, Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ich mag die Optik, bin ich ganz ehrlich. Finde ich, ist was anderes, was komplett anderes. Finde ich ganz witzig. Aber ich kann mit dem Rest nicht allzu viel anfangen, leider, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte was Geiles sein, aber es ist halt sehr speziell. So wie Khemri zum Beispiel ist ja auch eigentlich relativ speziell. Also jetzt in der Optik meine ich jetzt nur halt. Das schränkt mich oder würde mich zu sehr einschränken in der kreativen Schaffensphase der Armee, nenne ich es jetzt mal. Und einschränken, aber vielleicht limitieren, ist besser gesagt, glaube ich.
Ah ja, ich kann und, verstehen, was du sagst,
ja. Ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen so, dadurch wird es halt für mich schwierig. Ich finde halt, ich merke es auch bei 40k, ich nehme mir ganz oft vor, dass ich mal Bock auf irgendwelche Xenos-Geschichten hätte. Und ich liebäugel dann und wann immer mal wieder so mit Tyranniden, zumindest so im Rahmen von einem Kill-Team irgendwie sowas, weil ich halt schon sehr, sehr, sehr viele sehr beeindruckende Tyranniden-Modelle, also umgebaute und bemalte, gesehen habe, die ich wirklich mega geil finde. Und da würde ich gerne einfach mal so ein andere Sachen ausprobieren, was jetzt so Umbauten und Bemaltechnik angeht und so ein Quatsch irgendwie. Ja, aber dann komme ich immer wieder zu Space Marines zurück, tatsächlich. Und um da den Bogen zu schlagen, das geht, wenn ich nur drüber nachdenke jetzt, im Fantasy-Sektor, sag ich mal, geht's mir da halt genauso. Ich finde das halt schon ganz geil, dass die Wahl bei mir auf Bretonen gefallen ist. Ich hätte mich auch über das Imperium mega gefreut, weil das ist, das fühlt sich für mich so an, dass ich da nicht oder mich selbst nicht kreativ limitiere, sage ich halt mal, dass ich da halt alles Mögliche machen kann. So. Und individualisieren okay. kann halt so, wie ich da Bock drauf habe. Und das Gefühl habe ich halt bei den Echsenmenschen halt nicht. Also das jetzt mal nur mal so zu den Männchen. Lore-technisch finde ich es halt ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie halt so auf eine gewisse Art und Weise so eine Wächter- oder Beschützerrolle einnehmen in der Welt. Also lore-technisch halt. Ne? Und das finde ich halt ganz cool. Also mit so einem übergeordneten Ziel, Plan, wie auch immer.
Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also, dass man sich da so ein bisschen eingeschränkt fühlt bei den Figuren. Weil ist halt schon ein ziemlich einheitliches Thema. Andererseits finde ich es gerade geil, dass man bei den Farben so ausrasten kann, weil es halt Echsen sind und dann noch so aus dem Dschungel, die ja eh auch jetzt in der jetzigen Welt ziemlich bunt vorkommen.
Ja, ja, das ist halt klar, verstehe ich. Ja, es sieht ja auch nicht alles kacke aus oder sowas, sag ich mal, ne? Aber ich hätte wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren, hätte ich es halt, also farbenmäßig, so wie du, weil du es gerade sagtest, hätte ich es wahrscheinlich total abgefeiert, als ich, als mein Siege-Hype-Train so richtig auf Volldampf oder unter Volldampf stand und ich das total geil fand, alles so knallebunt anzumalen. Ich glaube, da wäre ich dann damals, also vor ein paar Jahren auch noch auf jeden Fall mitgegangen, aber so ist es jetzt halt nicht so. Ja, es ist halt schwierig. Männchen schwierig, Optik schwierig, irgendwie so für mich, aber Lore ist halt cool. So.
Man muss ja nicht alles mögen, ne? Es gibt ja manchmal auch einfach Sachen, die sind von der Lore her cool und die Figuren.
Auf jeden Fall. Auf jeden.
Oder es gibt halt welche, die sind von der Lore nicht cool und haben dumme Hüte auf. Also kann man
da auch nichts machen. Ja, es gibt auch andere mit keine Ahnung, allen möglichen Schnicki-Schnacki. Für jeden ist was dabei und das ist halt eine coole Sache, so, ne?
Ja, das ist ja das Schöne an dem Hobby, ne?
So sieht's nämlich aus. Du meintest eben, oder Paul, du fragtest eben, was sind denn eigentlich Echsenmenschen? Wollen wir damit weitermachen? Weil das ist eigentlich ein cooler Punkt, finde ich.
Jeremy, du hast sie dir damals zuerst gekauft. Erzähl.
Also, ich meine, wir haben ja schon auch viel gesagt zu so den grundlegenden Sachen der Echsenmenschen in der letzten Folge. Das sind halt, ist halt das erste Volk, was von den Alten erschaffen wurde, sind halt Echsenmenschen, also zum Großteil humanoide Reptilien oder wie die Slann halt auch so Amphibien. Und die sind halt in der Warhammer-Welt ziemlich stark von der, boah, jetzt will ich keinen Fehler machen, Inka-Kultur beeinträchtigt.
Ja, also aus so der mesoamerikanische Raum, sag ich mal, schmeißt da gut sein Salz in die Suppe, ne?
Ja, halt so dieses. Zumindest so dieses Klischee davon, ne? Viel Gold, viele bunte Federn, sowas. Genau, die Echsenmenschen kommen halt zum Großteil in mittlerweile, zum Großteil in Lustria vor, was ja im Endeffekt Warhammer Südamerika ist. Oder in den ein paar, es gibt ja noch so ein paar Ausläufer in den Südlanden, aber der Hauptteil der Echsenmenschen kommt eben in Lustria vor. Und da leben sie eben in ihren Tempelstätten. Da haben wir auch schon drüber geredet, die haben sich mal über die gesamte Warhammer-Welt erstreckt. Mittlerweile nach dem Krieg gegen das Chaos beschränkt sich das halt auch auf Lustria. Ziemlich viele Tempelstädte sind im Krieg gegen das Chaos zerstört worden. Und diese Tempelstädte, die sind halt wirklich tief in den Dschungeln von Lustria verborgen. Also man muss Lustria auch wirklich als diesen Klischee-Dschungel vorstellen. Also wie bei Predator, nur dass durch den Einfluss des Chaos, durch den Krieg des Chaos, die Flora und Fauna auch noch so ein bisschen beeinträchtigt ist und dann auch noch mal gefährlicher geworden ist. Also es, keine Ahnung, kommen dann keine 15 Meter langen Pythons, sondern es kommen 50 Meter lange Pythons.
Das ist natürlich sehr beruhigend.
Dinosaurier, ist. Aber da kommen wir später noch zu. Und genau, von diesen Tempelstätten, da existieren halt nicht mehr allzu viele, aber es gibt noch so ein paar, die sind ziemlich wichtig. Da hätte man zum Beispiel Itza, das ist die älteste und heiligste
Tempelstätte. Wollte sagen, das ist doch die Tempelstadt schlechthin, ne? Die
Menschen haben. Ja, das ist so, die gilt so als, im Endeffekt so als Herz und Seele der Echsenmenschen-Zivilisation. Die wird halt auch, also wenn da mal irgendwas ist, dann werden wirklich alle Ressourcen, also militärisch, die irgendwie angegriffen wird, dann würden wirklich alle Ressourcen dahin geschmissen, um diese Stadt zu retten. Dann gibt's noch, und man verzeihe, glaube ich, uns allen heute, wenn wir nicht alle Namen perfekt aussprechen, weil es sind schon teilweise
Zungenbrecher. Ja, aber nur dezent.
Hexwattl, ja, nur dezent. Das ist eine Tempelstadt, die liegt ganz im Norden von Lustria und ist der Sitz von Lord Mastermundi, zu dem kommen wir später auch noch. Das ist ein ziemlich krasser Slan-Magier-Priester. Und das ist im Endeffekt so eine befestigte, also so ein Bollwerk gegen Invasionen aus dem Norden, sprich so zum Beispiel Nagaroth, alles was so nördlich von Lustria ist, beziehungsweise Warhammer USA ist und Warhammer Kanada ist. Genau, das sind so, also es gibt noch mehr Städte, das sind aber schon so größere und wichtige. Also es gibt zum Beispiel noch Tlaxtlan, als letztes gesagt, ist die Stadt der aufgehenden Sonne. Da gibt's halt super krasse Tempel und das ist halt auch so eine super, also hat für die Echsenmenschen spirituell eine große Bedeutung. Da gibt's dann auch den Sonnenkult und ich meine, da treffen sich zum Beispiel auch immer alle Sauruskrieger der Echsenmenschen, bevor sie in die Schlacht ziehen, um da um den Segen ihrer Götter zu beten. Diese ganzen Tempelstädte, die es gibt, die sind durch ein geomantisches Netz verbunden. Das ist so ein großes Ding bei den Echsenmenschen, dass das sind natürliche Energielinien auf der Warhammer-Welt, die aber durch die Alten damals nutzbar gemacht wurden, indem die Alten gesagt haben, alles klar, ihr müsst genau da, da, da und da Tempelstädte bauen, dann können wir diese Energien nutzen und können die halt für uns wirksam machen, sozusagen. Also das wird dann benutzt, diese Energielinien, damit die Slann ihre Magie wirken können, zum Beispiel. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie so bei Warhammer 40k, wenn die Psyker ihre Macht, ihre Energie aus dem Warp ziehen, so ziehen die Slann und haben die Alten halt ihre Macht aus diesem geomantischen Netz gezogen. Da haben die zum Beispiel auch, also das ist halt auch super krasse Magie. Damit konnten die dann auch die Kontinente verschieben, worüber wir geredet hatten. Oder das hat auch Reisen zwischen den Tempelstädten möglich gemacht. Also zumindest so Astralreisen, dass die Slann so ihre Geister mit ihren Geistern so zwischen den einzelnen Städten hin und her switchen konnten. Und die können über dieses Netz halt auch das mit Magie speisen und damit anderen Städten helfen, die zum Beispiel gerade belagert werden.
Sowas machen dann die Magierpriester, oder?
Die Slann, genau. Die, also es ist dann zum Beispiel, wenn eine Stadt belagert wird, jetzt beispielsweise ganz aus der Luft gegriffen von den Skaven und die Stadt ist abgeschnitten von allen oder die anderen Ex-Menschen-Armeen kommen nicht schnell genug dahin, dann können zum Beispiel Slann aus anderen Städten dann Magie kanalisieren und über dieses geomantische Netz an den Slann in der belagerten Stadt schicken und dadurch kann der dann krassere Zauber. Ich glaube, die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben des geomantischen Netzes ist auf jeden Fall, dass sie auch den Mahlstrom mit Energie versorgt. Was wir ja wissen, was der große Zauberkreisel der Elfen ist. der die Chaos-Energie von der Warhammer-Welt fernhält, beziehungsweise wieder zurück ins Nirvana pustet. Dann gibt's noch die große Barriere. Das muss man sich im Endeffekt vorstellen, wie... Kennt ihr das bei so amerikanischen Filmen, wenn die ihr Zelt aufbauen und dann schnüren die so... Also dann spannen die so Schnüre um ihre Zelte rum mit so kleinen Glöckchen oder irgendwelchen leeren Dosen dran.
Frühwarnsystem.
Genau. Das ist im Endeffekt
eine große Barriere.
Also das ist einfach gedacht gegen Chaos-Einfälle. Wenn da irgendwas Klingeling macht, dann wissen die ganz genau, oh oh, jetzt sollten wir mal die Armeen losschicken bzw. bereiten.
Oh shit, here we go again.
Ja.
Ich habe jetzt, glaube ich, schon einen Song für die Playlist. Ganz nebenbei.
Ja, ich kann sonst noch mal ein bisschen was über die Gesellschaft erzählen, wo wir gerade diese Pause sind. Das hast du ja schon oft erwähnt, ne? Die Slann sind die Anführer. Und dann, würde ich sagen, gibt es noch vier Haupt... Ja, wie soll man sagen? Sind das Kasten? Unterrassen?
Ja, ich würde schon sagen Kasten. Also... Die werden da ja auch richtig so reingeboren. Ja,
also es gibt die Kriegerkaste, Saurus. Das sind halt die stärksten und furchtlosesten Kämpfer, die in großen Schlachten eingesetzt werden. Dann haben wir die kleinen Skinks. Das sind die intelligenteren Echsenmenschen. Das sind so Priester, Ingenieure, Speer oder Anführer von Armeen. Dann gibt es noch Kroxigore. Das sind...
Und Magier, ne? Sorry, dass ich dich hier gerade ins Wort falle, aber Skinks, sind das nicht auch Magier bei den Echsenmenschen?
Ja, die Priester können auch Magie. Ja. Die Skink-Priester. Also die sind nicht ansatzweise so mächtig wie die Slann, aber können auch auf jeden Fall ihre Magie wirken.
Dann gibt's noch die Kroxigore. Die sind so, ich würde sagen, krokodilartig. Und es sind so große, muskulöse Kreaturen, die dann als Arbeiter oder halt sehr schwere Infanterie fungieren. Und dann gibt's noch die Reiter von so, ja, Dinosauriern. Von Pteradon und Stegadons, die als große Kriegsmaschinen sozusagen genutzt werden.
Ja, die Pteradons sind ja so Flieger, also so Flugechsen. Und die Stegadons sind ja so fette Klops-Dinosaurier. Mir fällt gerade der, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil mir fällt der Name des Dinosauriers, ich glaube Ankylosaurus. Ich glaube, Ankylosaurus ist so, oder gibt's Stegadon auch?
Warst du ein Dinosaurierkind früher?
Natürlich war ich ein Dinosaurierkind früher. Oha. War nicht jeder Dinosaurierkind?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall gibt's auch noch die, auf Englisch heißen sie Cold Ones. Ich glaube, auf Deutsch sind es nur Kampfechsen, was im Endeffekt so größere Velociraptoren sind, auf denen Saurus auch reiten. Wo ich eh mal eine Frage hätte, habt ihr bei Echsenmenschen eigentlich auch dieses Goofy-Pluto-Gefühl? Weil, also, es gibt da irgendwie Dinosaurier, die Dinosaurier sind. Und es gibt Dinosaurier, die auf Dinosauriern reiten, die Dinosaurier sind. Also sozusagen, die einen Dinosaurier können Speer halten und tragen vielleicht auch Hosen oder sowas. Und die anderen Dinosaurier sind einfach nur dumme Dinosaurier. Das ist wie bei Pluto und Goofy. Beides Hunde, aber der eine trägt Hosen und redet und der andere ist ein Hundhund. Also,
ja.
Ist aber auch einfach scheiß cool, ne? Dinosaurier, die auf Dinosauriern reiten. Also,
keine Frage.
Müssten eigentlich nur noch Laser aus den Augen schießen.
Ja, und ich finde auch, also der Name ist ja auch fast so ein bisschen täuschend, ne? Also Echsenmenschen oder jetzt Lizardman, bis auf das manch oder ein Großteil von denen auf zwei Beinen geht, sind die jetzt nicht besonders menschlich. Ne, es ist nicht so, wie man sich klassische Echsenmenschen vorstellt, so Menschen, die einfach irgendwie eine Schuppenhaut haben und eine Zunge und irgendwie horizontal blinzeln. Sondern es sind halt...
Ja, es ist ja auch...
Ja, so Echsenmenschen, wie man die aus dem... aus dem Morrowind oder so kennt, ne? Also so was man da ja, versteht halt. So, also Elder Scrolls halt so die Reihe, ne? Wo man, also Echsenmenschen sind da ja wirklich, ich komme auf den Namen gar nicht, so ein Mist. Argonia, genau, die Argonia von Elder Scrolls, so. Das sind ja, also so würde ich mir halt aber auch Echsenmenschen vorstellen halt, ne? Also die wirklich humanoide Proportionen haben, so körperlich, aber halt schon Echsen sind, also die auf zwei Beinen laufen, die auch Arme haben, die auch ganz normale Klamotten tragen können. Ne? Es gibt ja Argonia-Bauern und so einen Scheiß, gibt's ja auch. Und aber so würde ich mir dann auch eher Echsenmenschen vorstellen, tatsächlich, als so kleine Dinos mit Blasrohren und so ein Krempel.
Mhm.
Natürlich sind nicht alle klein.
Die mächtigsten der Echsenmenschen sind dann auch schon wieder Amphibien, ne? Weil das sind dann ja Frösche. Also, passt auch irgendwas nicht. Aber ich muss sagen, ich finde die Echsenmenschen bei Warhammer um einiges cooler als jetzt zum Beispiel die Angonia, auch so vom Aussehen her. Also die Saurus sind schon arschcool.
Ja.
Diese massigen.
Ja, ja, voll klar, ne? Aber Kassen. Aber wenn man das halt hört, den Begriff Echsenmenschen, würde ich eher an sowas denken, so automatisch halt, als an die Warhammer-Echsenmenschen.
Ja, da hast du recht.
Aber vielleicht ist Lizardman auch einfach ein offenerer Begriff auf Englisch als halt Echsenmenschen.
Das kannst du haben, ja.
Vielleicht reicht bei Mensch schon, dass man auf zwei Beinen läuft.
Ja, wer weiß.
Übrigens, wo wir gerade dabei sind, die haben auch eine besondere Art der Fortpflanzung, denn Echsenmenschen, es gibt, glaube ich, nur, also entweder sind sie alle geschlechtslos oder sind alle männlich. Ich wüsste nicht, dass es Echsenmenschen Frauen gibt, zumindest als es mal erwähnt wird. Denn die Echsenmenschen werden auch, spricht eigentlich dafür, dass sie geschlechtslos sind, die werden als Eier in Brutbecken gelegt innerhalb der Tempelstätte. Und das sind auch richtig, richtig krass wichtige Anlagen für die Echsenmenschen. Weil, also die werden auch von Skinpriestern gepflegt und das ist immer ein riesiger Verlust, wenn da mal irgendwas mit passiert, weil da werden halt die Eier reingelegt und dann schlüpfen die wirklich auch als ausgewachsener Skink oder Croxigor oder Saurus daraus und sind sofort auch, also werden sofort in ihre Rolle reingeboren und sind auch sofort ausgebildet.
Mhm. Und, ja moin, also dann sind die halt sofort komplett fertig, wenn die halt ankommen, sei mal. Also bumm, ja, Eiplatz genau. Auf, schönen guten Tag, hier ist dein Knüppel, da vorne ist der Feind.
Exakt.
Geil.
Und deswegen ist das halt auch so ein großer Verlust, wenn das zum Beispiel durch Verseuchung, wie wir da später vielleicht noch drauf kommen, die Skaven haben sich das ja, waren da ja gut drin, so Brutbecken zu verseuchen und dann
zu versauen. Einfach reingeschissen.
Und dann haben die Echsenmenschen halt auch ein Problem. Denn es gibt zum Beispiel bei den Echsenmenschen keine Slann-Brutbecken mehr. Also die Slann sind tatsächlich, also da kommen keine neuen mehr. Es gibt ja mehrere Generationen von Slann, die ja immer schwächer werden mit jener Generation oder zumindest weniger die Magie beherrschen und weniger Plan vom Plan der Alten haben. Und ja, die sterben jetzt langsam aus, weil es keine Brutbecken mehr für die gibt. Und von den anderen Echsenmenschen werden es halt auch immer weniger, je mehr Städte die zum Beispiel verlieren.
Ganz kurz, es gibt ja auch Slann. Ich weiß jetzt nicht, ist das die aus der zweiten Brutreihe oder sowas? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die quasi ja beschützt werden durch so Kraftfelder. Also die meditieren ja irgendwie den ganzen Tag, reden mit keinem, beobachten nur die Sterne und verfolgen ja irgendwie den großen Plan oder warten darauf, dass was Tolles passiert und glotzen den ganzen Tag irgendwie in den Himmel. Und die werden von so Kraftfeldern umgeben. Wie heißen die nochmal? Oder beziehungsweise welche aus welcher Generation oder wie auch immer stammen die? Weil die sollen ja sehr mächtig sein, aber die reden ja mit niemanden, also mit nichts und niemanden. Die sind ja quasi nur da und observieren irgendwie den Himmel.
Boah, das weiß ich gar nicht genau, aber das müsste dann zweite Generation sein.
Ja, ne? Also die sind ja auch noch sehr mächtig auf jeden Fall. Das ist also offensichtlich.
Also zum Lord Master Mundi ist ja zum Beispiel der mächtigste der Slann, der überhaupt noch lebt. Und der ist zweite Generation Slann.
Mhm.
Also müssten die auch zweite oder dritte Generation sein.
Ich komme gerade leider nicht auf den Namen, aber das ist zum Beispiel so ein Teil der Lore, den ich da halt, also was ich halt da so sehr interessant finde dann halt, dass sie so krass versunken in Meditation, ja, ihr Dasein fristen und quasi die ganze Zeit, weiß ich nicht, so bereit sind oder wartend, dass es gleich losgeht irgendwie. Also das ist schon, finde ja. Ich irgendwie, es hat sowas, was leicht mysteriöses, interessantes irgendwie an sich.
Mhm. Ja, ich finde es auch cool, dass die halt, je weiter die Generation vorgeschritten ist, dass jetzt zum Beispiel die Slann ich weiß nicht, ob der dritten oder der vierten Generation, dass die ja auch gar nicht mehr so wirklich was mit den Alten und den Plänen der Alten anfangen können und die ja für Götter halten, anstatt dass die wissen, dass das wirklich mal Wesen waren, die auf dieser Erde waren. Finde ich immer ein ganz guter Twist. Wo wir gerade über Master Mundi gesprochen haben, habe ich mal ein paar der berühmteren Echsenmenschen rausgesucht. Das wären dann zum Beispiel nämlich Master Mundi, ist halt ein hoher Slann-Magier-Priester aus Hexawattle. Und der ist halt ein direkter Nachkomme der ersten Generation der Slan und die erste Generation war halt die, die von den Alten selbst erschaffen wurde. Und der ist eben ein super krasser Magier und reitet auf seinem Stegadon Slug in die Schlacht. Und ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, Master Mundi war auch der Slan, der mal eine Stadt verteidigt hat, indem er monatelang im Endeffekt Kometen und Feuer auf die Stadt hat regnen lassen, während die Chaoshorden versucht haben, die Stadt einzunehmen.
Sick.
Ist auf jeden Fall richtiger Badass, dafür, dass er so ein dicker Klotz ist. Dann gibt's noch Krogar. Das ist der letzte Verteidiger. Das ist ein Saurus Altblut, also auf Englisch heißen die Old Blood. Und der ist der letzte Überlebende der Tempelstadt Xotl, die im zweiten Chaoskrieg zerstört wurde. Und der reitet auf einem, ach stimmt, die haben wir noch vergessen, auf einem seinem Karnosaurier Grimlock in die Schlacht. Und Karnosaurier sind eben im Endeffekt noch angepisstere T-Rexe. Und dann gibt's noch Lord Croak. Es ist auch ein Slan-Magier-Priester. Aber der ist scheinbar, also physisch ist er schon tot, aber sein Geist lebt immer noch. Und er kann immer noch durch seine mumifizierten Überreste Magie wirken. Und der wird aber eigentlich auch immer nur in Krisenzeiten herbeigerufen. Und dann gibt's noch so ein paar andere, zum Beispiel Tic-Tac-Toe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch tatsächlich in der Original Warhammer Lore drin war. Ich weiß halt, dass es den bei Warhammer Total War gibt. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass der dafür erfunden wurde. Ich bin mir aber nicht sicher. Der ist auf jeden Fall ein Skink, der auf einem Terradon durch die Gegend fliegt. Und dann gibt's noch, der ist einer der wichtigeren auf jeden Fall, Tehenahuin. Das ist der Prophet von Sotek. Das ist im Endeffekt ein fanatischer Skinpriester, der als Prophet eben des Schlangengottes Sotek gilt. Der hat halt im Endeffekt dazu geführt, dass die Gesellschaft der Echsenmenschen sich dahingehend verändert hat, dass es mal viele verschiedene Götter gab und jetzt der Hauptgott eigentlich Sotek ist. Und Sotek ist eben ein riesiger Schlangengott, der gerade den Skinks, für die Skinks eine große Bedeutung hat und der ein Erzfeind der Skaven ist, wozu wir gleich noch kommen. Das war im Endeffekt zumindest so ein kleiner Überblick über die Zivilisation der Echsenmenschen, beziehungsweise so ein paar Sachen. Da kann man halt noch viel mehr machen, aber das ist auf jeden Fall viel zu viel für eine Folge.
Ja, keine Frage. Wir haben ja sozusagen unsere letzten Folgen waren ja auch eher historischer Natur. Wie es jetzt so weiterging mit den Echsenmenschen, würde doch jetzt ganz gut passen. Dann würde ich einfach mal anfangen. Man spricht bei den Echsenmenschen immer so von so Zeitaltern. Deren Geschichte wird in Zeitalter unterteilt. Die haben dann immer irgendeinen bestimmten Namen. Und nachdem es sozusagen die große Katastrophe gab, also den Krieg mit dem Chaos, gab es das Zeitalter der Isolation oder auch Zeitalter der Erneuerung genannt. Und das hat halt damit begonnen, dass die Dämonen der großen Katastrophe zurückgeschlagen wurden. War sozusagen eine Zeit des Wiederaufbaus, ohne dass ja die Alten für die Echsenmenschen da waren. Und die erste große Aufgabe, von denen die Echsenmenschen sich genommen haben, war das Verstärken der großen Barriere. Also dieses, ja, diese Verteidigungsanlage, dieses Kraftfeld, könnte man vielleicht so sagen, was halt dieses mit diesem geomantischen Netz zusammenhängt. Und gleichzeitig haben die Slan halt angefangen, den Plan der Alten zu rekonstruieren und die ganzen heiligen Tafeln der Alten zu sammeln. Was aber so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Slan irgendwie gar keine Führungspersonen mehr waren für die Echsenmenschen, die dann so ein bisschen führungslos abgedriftet sind, könnte man fast sagen. Genau, aber gleichzeitig wurde es halt hinbekommen, dass irgendwie das Straßennetz zwischen den Tempelstädten ausgebaut wurde, Gebäude restauriert wurden.
Zwischen den Stempelstädten.
Tempelstädten, meine Güte. Genau, aber durch halt diese mangelnde Leitung ist irgendwie viel Wissen verloren gegangen und wie du eben schon erzählt hattest, ne, dann begann halt dieser Wandel auch zu so einem, zu was Religiösen. So, ne, und dass irgendwelche anderen Götter auch angebetet wurden oder die Alten halt als irgendwie Götter. Und gleichzeitig in diesem Zeitraum sind halt die ersten anderen Lebewesen sozusagen im Space der Ex-Menschen aufgetaucht. Also die Hochelfen sind das erste Mal nach Lustria gekommen im Jahr 4419 vor der Krönung Sigmars, was zu so einem kleinen Konflikt geführt hat, bei dem irgendwie die Hälfte der Elfentruppen gestorben sind und deswegen die Hochelfen ganz lange Zeit nicht mehr da waren.
Das ist ein kleiner Konflikt,
meinst du? Kleiner Konflikt.
Naja, es ist ja kein Krieg ausgebrochen. Ne? Das war eine Truppe von Hochelfen. Es
war nur ein Konflikt.
Und die Hälfte von denen hat halt es nicht mehr zurück zum Schiff geschafft. So, kleiner Konflikt. Naja, auf jeden Fall, die haben dann halt auch zu Hause berichtet und dann wurde der Kontinent lange von den Hochelfen sozusagen in Ruhe gelassen. Und dann peu à peu sind auch andere Völker immer mal wieder nach Lustria gekommen. Und es lief immer unterschiedlich gut ab, sag ich mal. Also manche sind direkt in den ersten Metern des Dschungels umgekommen und andere konnten halt richtig fette Beute machen. Also ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie irgendwie Konquistadoren in Südamerika. Also viel Ausbeutung der Tempelstädte und des Landes. Genau, das war ungefähr so.
Ja, ich glaube, das kann man sich ganz genau so vorstellen, ne?
Ja.
So, gibt es ja offensichtliche Parallelen.
Pardon, ich meine, ja, der Fluss, der durch Lustria fließt, heißt sogar Amazonas mit X. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr Ähnliches.
Ich komme auch gleich noch zu einem sehr ambitionierten Herren, der auch einen verdächtig klingenden Namen quasi hat. Also, das klingt auch so sehr, sehr spanisch, sag ich mal.
Auf jeden Fall kann man zusammenfassend irgendwie sagen, die Ereignisse in diesem Zeitalter kennzeichnen das Zeitalter der Isolation, in dem halt die Ex-Menschen eine schwierige Phase des Wiederaufbaus und der Anpassung durchliefen, während sie gleichzeitig mit dieser neuen Bedrohung durch die sogenannten Warmblüter zu tun hatten. Ich glaube, das fasst das so ganz.
Verdammte Warmblüter.
Ja. Vertikalblinzler.
Das finde ich ein bisschen besser. Das klingt irgendwie, weiß ich nicht, die Vertikalblinzler. Ah, das ist schon ein bisschen doll. Ja, soll ich mal weitermachen?
Ja, was ist danach passiert?
Immer gerne.
Ja, immer gerne. Dann würden wir jetzt mal rübergehen zum Zeitalter des Zwists. So. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, Paul oder Jeremy? Nee, ne? Ne? Cool.
Nee.
Nö. So, dann, wie gesagt, das Zeitalter des Zwists, das ist halt, damit ist eine Epoche gemeint, die durch den Krieg gegen die Skaven des Seuchenclans gekennzeichnet ist, auch besser bekannt als Aufstieg des Sotek, also der Krieg, der auch als Aufstieg des Sotek bekannt ist. Und andere Völker drangen halt häufiger in Lustriat ein, um Gold und Schätze zu stehlen. Man hat natürlich so ein bisschen spitz gekriegt, da gibt's was zu holen und die Gier gibt's natürlich immer und überall. Ne? Es gibt ja immer gierige Lebewesen so. Da sag ich mal, ich glaube gerade in der Welt von Warhammer Fantasy, da werden wir auch noch in späteren Folgen dutzende Male drauf stoßen, dass man sich denkt so geil, das will ich haben und genau. Da muss man halt aber sagen, Was denn?
Oft auch dumme Hüte dann, wenn es um Gier geht. Oder kurze Beine oder beides.
Generell glaube ich, eine sehr beschissene Angewohnheit, gierig zu sein. Oder Charakterzug, sage ich mal. Und so manch einer wird ja auch während der Lore oder in der Lore von Warhammer Fantasy auf den Kopf kriegen. Deswegen sicherlich auch zu Recht. Wer weiß, keine Ahnung. Das hören wir dann an anderer Stelle auf jeden Fall zukünftig. Kurz zurück zum Zeitalter des Zwists, auf jeden Fall, diese ganzen Raubzüge, die wurden durch die Slann zugelassen, also die haben das halt quasi erlaubt, da sie die Raubzüge dazu nutzen konnten, die für sie jungen Völker, die halt daherkommen und sich die Taschen voll machen wollen, zu studieren. Ne? So, die Skinks waren auf der anderen Seite ein bisschen unglücklich darüber und versuchten, die Eindringlinge bei jeder Gelegenheit so zu vernichten. So, kann man ja auch verstehen. denke ich mal. Die haben da keinen Bock drauf. Das ist halt so ein bisschen so, naja, schwierig.
Ja, wenn ihr jedes Mal, wenn dir jedes Mal 100 Euro geklaut werden, nur damit du jemanden kurz beobachten kannst, um den vielleicht kennenzulernen.
Um den vielleicht kennenzulernen. Also eigentlich, eigentlich ist er nett, aber ich weiß, dass er ein ziemliches Arschloch ist, weil er hat mir schon 1.000 Euro geklaut. So ungefähr, ne? Nee, aber eins von diesen Völkern, das sind die Dunkelelfen. So, zum Beispiel. Und es gab nämlich rapide zunehmende Raubzüge der Dunkelelfen zu dieser Zeit. Und die Magierpriester konnten die verdorbenen Dunkelelfen anfangs nicht von den Hochelfen wirklich unterscheiden. Das war so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, das sind ja die Hochelfen, die hier herspazieren und das passt schon so. Und es wurde auch den Dunkelelfen wurde natürlich erlaubt, ihre Raubzüge durchzuziehen, um sie halt genauer studieren zu können. Wahrscheinlich wird man da dann auch gemerkt haben, oh, das sind vielleicht doch keine Hochelfen, die da so beherzt mit ihren Klingen durch die Gegend wirbeln und abgehen wie so ein Zäpfchen und sich da durch die Gegend schlachten. So ganz elegant. Die Haltung änderte sich nach Entdeckung des schwarzen Weges durch die Dunkelelfen. Also diese Haltung halt. Und da griffen, also die Slannen griffen aktiv ein nach der Entweihung des Monuments von Izzatal oder Izzatal? Das klingt so ein bisschen mehr nach Echsenmenschen, ne? Izzatal. Und wahrscheinlich. Genau, also nach der Entweihung dieses Monuments von Izzatal. Der Entführungsversuch der Priester durch die der Priester des schwebenden Tempels Kotex und der Diebstahl der Sternstele von Quetli. So, jetzt kommen hier bei meinen Notizen kommen jetzt hier die ganzen geilen Namen hier, ey. Das wird noch schlimmer. Ah, das ist echt, Junge. Naja, aber zu guter Letzt, ne, wer rettete den Tag? Natürlich die Slann. Die Slann eroberten halt die Sternstele in der Schlacht an der Hexensee zurück. Und damit war das Ding erstmal geritzt. So, also damit ist so Thema Dunkelelfen, wurde erstmal ein Strich drunter gemacht. Das konnte man dann so stehen lassen. Ne, die Sternstele war wieder da, alle haben sich gefreut, haben in die Hände geklatscht, keine Ahnung, alles cool. Aber es gibt ja noch mehr junge Völker in den Augen der Echsenmenschen. Und somit würde ich dann erstmal zu den Menschen kommen, die im Jahr 888 nach dem imperialen Kalender in Lustria gelandet sind. Also die ersten Menschen. Genauer gesagt Norse unter der Führung von Ericsson. So, die sind da eingefallen und die haben halt eine Ruine in der geplündert, so der Küsten. Küstennähe, Küstengegend halt und fanden halt genug Gold, um als reiche Männer in ihre Heimat zurückzukehren, wurden auch gefeiert und boah, krass, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort, haben sich total toll gefühlt und das alles. Das hat natürlich einen ganz, ganz blöden Effekt gehabt, sag ich mal, oder ausgelöst, also einen Domino-Effekt, würde ich mal sagen. Das zog nämlich unzählige weitere Plünderer an, leider, weil auch da wieder die Gier von wegen, oh, was die haben, wollen wir auch. Und die sind halt auch trotz der Gefahren des Dschungels. Ist Kommerz
geworden.
Ja, jetzt ist Kommerz geworden. Lass mal hin. Also unzählige weitere Plünderer und die haben halt auch trotz der ganzen Gefahren des Dschungels die Siedlung Skeggy an der Küste gegründet. So, da hatte man dann erstmal so den in Anführungszeichen sage ich jetzt mal den sicheren Hafen oder eine Anlaufstelle in der neuen Welt. Und Ericsson verbot seinen Männern das Plündern von Ruinen im Landesinneren, um da wahrscheinlich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, nicht zu doll den Frieden zu stören. Vielleicht in deren Ansicht.
Und was haben die Männer gemacht?
Naja, die haben natürlich nicht wirklich auf ihn gehört, denn einige Krieger plünderten halt dennoch eine Ruine und brachten viel Gold in die Siedlung, wurden aber von einer Armee der Echsenmenschen halt verfolgt und Ericsson befahl halt, dass das Gold über die Palisaden geworfen werden sollte, um die Siedlung zu verschonen. Ja, die Echsenmenschen sammelten quasi das Gold ein, aber nur, also dachte man, aber es wurde halt nur eine heilige Tafel halt aufgesammelt und wieder in den Dschungel gebracht. Also die sind dann wieder verschwunden, die haben halt ihre Tafel da gemopst, sag ich mal. Den Rest haben sie liegen lassen und waren weg. So, damit war das Ding durch. Und die Krieger von Ericsson, die das halt durchgezogen haben, die da so in die Vollen gegriffen haben, die wurden hinterher auch noch erhängt oder geköpft irgendwie. Die wurden auf jeden Fall hingerichtet. So, und ich hatte ja eben ja schon diesen ambitionierten, spanisch klingenden Zeitgenossen erwähnt, der dann nämlich heißt El Cadavo. Und El Cadavo, seines Zeichens Söldnerhauptmann, gründete dreimal die Siedlung Cadavo in der Landenge von Pahuax. So, und warum dreimal, falls ihr euch das fragt? Weil die wurde nämlich jedes Mal aufs Neue von den Echsenmenschen zerstört. Und er hat es jedes Mal wieder neu durchgezogen. Also zumindest dreimal auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen ambitioniert bis sonst wohin. Und die Skink-Diener versuchten jedes Mal Lord Mastermundi zu wecken und seinen Rat zu suchen, erhielten aber nur den Befehl, die Siedlung zu zerstören. So. Und im Jahr 1944 nach dem imperialen Kalender erwachte halt Lord Mastermundi schließlich und zog gegen Porto Cadavo in den Krieg. Und dieser Zeitabschnitt, in dem das halt passiert ist, der war für, also der muss für Lord Mastermundi quasi ja nur so ein Augenzwinkern gewesen sein, von der Länge halt her. Und bevor er wieder genervt wird, hat er sich gedacht, okay, gut, wir regeln das mal kurz. So. Und er ließ halt seinen Thron auf ein Stegadon befestigen und vernichtete die Siedlung endgültig mit Hilfe von Erdbeben. Und das war der große Auftritt der Menschen. Also erstmal, so der erste Auftritt der Menschen. Nennenswerte.
Aber ganz ehrlich, ich würde auch die Stadt zerstören, wenn da jemand ankommen würde und eine Stadt dahin baut, die nach sich selber benennt, dann machst du die zweimal kaputt und dann machst du immer wieder, immer wieder.
Sagst der haut halt richtig ein. Ein
gebildeter Sack. Jetzt komme ich halt auf meinem Triceratops und ruf die Erdbeben.
So sieht's aus. Dass man nicht einmal seine scheiß Ruhe haben kann, ne? So ungefähr. Naja, aber Lord Mastermundi ist halt ein Macher, der regelt den Tag und man hat's ja gesehen, Ende aus Mickey Mouse halt, ne? Und es gibt natürlich auch noch das Chaos zu erwähnen, das dürfen wir nicht vergessen. Denn die Menschen haben natürlich, also die halt da waren, die Norse, haben natürlich dann auch ihre ganzen Bräuche und Rituale und den ganzen Schnicki-Schnacki natürlich da mitgebracht in die neue Welt und haben halt Tempel errichtet, beziehungsweise so Altäre errichtet und so weiter und so fort, haben da Opfer dargeboten den Göttern und so weiter und so fort. Ne, und ja, das halt alles im Reich der Echsenmenschen, das ist halt gar nicht kannte oder wo es halt gar nicht bekannt war. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass es zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Slan des die Berührung des Chaos halt gespürt haben. Also vorher war das jetzt nicht so, aber als die ihren ganzen Krempel da versucht haben einzupflegen beziehungsweise zu etablieren in ihren Alltag und das alles, ja, wurde das Chaos natürlich gekitzelt und das Chaos lacht natürlich gern schelmisch zurück und sagt so, hey, lass mal was machen. Hast du Bock? Ne? Und ja, gehen wir mal weiter zu Lord Zul und seinem Tod. Der Tod von Lord Zul machte die Echsenmenschen auf die neue Bedrohung halt aufmerksam, da er irrationale Befehle gab, also so ganz wirrwarr unterwegs war. Wenn sein Thron auf die nördlichen Konstellationen, also Sternkonstellationen ausgerichtet war. So. Ist ja vielleicht auch schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, so was da
wohl
passieren könnte.
Das war auch ein Slan oder Slan.
Lord Zul ist auch ein Slan.
Der
war. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Nee, alles gut. Ich hatte nur nichts von dem gelesen. Deswegen wusste ich nicht, ob der jetzt ein Slan war oder irgendwas anderes. Aber macht ja Sinn, wenn der auf seinem Thron durch die Gegend fliegt.
Der fliegt durch die Gegend, hat er Bock drauf. Die Skink-Diener, so, folgerten halt aus seiner Ausrichtung, dass die Quelle der Verwirrung, das finde ich total geil, die Quelle der Verwirrung in den Ruinen von Tlenkan zu finden sei und schicken den Skinkhäuptling, jetzt geht's weiter, Kuzi Pantuti mit einer oh, es tut mir echt leid, ne? Kuzi Pantuti mit einer Streitmacht dorthin, um das zu regeln. Und Kuzi Pantuti fand einen Dämonenprinzen in Tlenkan, den er und seine Truppen halt besiegten. Also der wurde mal kurz weggefrühstückt. Lord Zul starb im mentalen Duell mit dem Dämonenprinzen, was die restlichen Slan-Magier-Priester vor der neuen Gefahr durch das Chaos warnte. Ja, da haben die halt gemerkt, so, oh, scheiße, jetzt wird's halt richtig ernst. Ne, also jetzt da ist jemand, der einfach mal kurz hier so ein Slan-Priester wegklatscht und oder eine Macht, sag ich mal so. Und das müsste ja ein bisschen, müsste ein bisschen ernster genommen werden.
Er hat halt gepetzt, sagen wir, wie es ist. Die alte
Petze. Wie es ist, der hat gepetzt, hat er. So, ne, das ist halt schon. Sei ein bisschen toll. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem nächsten Abschnitt meiner Notizen, weil da kommen noch mehr Namen. Das ist echt scheiße. Das ist richtig.
Ich hoffe, das wird hier nicht politisch unbequem irgendwas.
Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Also ganz ehrlich, wir machen einfach mal weiter. Im Jahr des Jadesternmeers kehrte der große Dämon Sla-Ulan nach Lustria zurück und zum ersten Mal seit der großen Katastrophe. Und da man Lord, jetzt geht's los, bitte steinig mich nicht dafür, da man Lord Scheiße, Huini Tenukli, ich glaube, das ist richtig so, ich hoffe es, nicht wecken konnte, zog der Magierpriester Lord Tenukli mit einer Streitmacht gegen die Mächte des Chaos aus. In der Schlacht bei den Säulen der ungesehenen Sternenbilder wurden alle Sauruskrieger getötet, aber Tenukli überlebte dank seines Wächters Charkax, der Sla-Ulan vernichtete. Gott, diese Namen sind heftig. Die Namen sind echt heftig. Die ziehen einem echt wow. Also ja, heftig. Und das war übrigens jetzt, also das ging halt da um die Vernichtung des Nimmerdings. Das war eine Schlacht zwischen Echsenmenschen und Dämonen halt im Jahr 2223 nach dem imperialen Kalender. Also das war die Schlacht, also die Vernichtung des Nimmerdings war die Schlacht zwischen Dämonen und Chaos, zwischen Dämonen des Chaos und den Echsenmenschen an den Säulen der ungesehenen Sternbilder, was ich halt eben meinte, ne? 2223 IC.
Ja.
So, und das wäre dann einmal folgen. Gut.
Bis auf die Namen.
Oh Gott. Naja, ich bin froh, dass nicht noch mehr Namen da zustande gekommen sind, auf jeden Fall. Das war eine tolle Nummer. Das ist auf jeden Fall so einmal abgerissen, das Zeitalter des Zwists, was halt interessant und wichtig ist zu wissen, würde ich mal sagen. Und damit wär's das.
Ja, sehr gut. Danke auf jeden Fall für deine Aufforderung, die ganzen Namen zu versuchen, richtig auszusprechen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht besser hinbekommen.
Schwieriges Los. Ja, das ist ein Akt.
Dann gibt's ja noch das letzte Zeitalter im Endeffekt, beziehungsweise das letzte Zeitalter, um das wir uns noch ansatzweise bis jetzt kümmern. Das wäre ja das Zeitalter des Ausgleichs und das ist ja so ein bisschen irgendwie ein Sonderfall nochmal. Was wir halt jetzt so ein bisschen anreißen, weil das eben in auch die Zeit der letzten Tage reingeht und ich glaube, da hat keiner von uns so wirklich Plan von.
Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber das wäre auch nicht zu weit vorgegriffen, wenn man das jetzt ganz doll thematisieren würde, würde ich mal sagen, weil das ja, dieses Zeitalter ist ja auch noch nicht abgeschlossen. So gesehen. Ja.
Ich glaube, man kann runterbrechen, das Zeitalter des Ausgleichs markiert eine Phase der Stabilisierung und des Wiederaufbaus für die Echsenmenschen. So ganz grob.
Ja, das klingt eigentlich nach einem sehr guten Satz so. Und wir würden uns sicherlich in zukünftigen Folgen immer mal wieder bestimmt, wenn es denn Querverweise gibt, auf dieses Zeitalter beziehen, dahin zurückspringen, beziehungsweise daran ansetzen, bevor man jetzt hier zu viel, wie gesagt, vorgreift. Das wäre ja vielleicht ein bisschen kontraproduktiv.
Ja, ich denke auch. Also das ist ja auch immer eine Aufgabe, ne? Jetzt so ein Volk pro Folge, da gibt man halt anfangs so einen groben Überblick und dann irgendwann, wenn wir mal so weit sind, dann gehen wir halt auch tiefer in einzelne Aspekte, die uns interessieren. Ich denke,
ja, das total.
Ist schon so.
Ja, was halt dann sozusagen relevant ist, ist der nächste Konflikt mit dem Chaos.
Genau. Der zweite große Krieg gegen das Chaos.
Und das leitet uns im Prinzip über dazu, worum es nächstes Mal gehen soll. Mhm. Denn dort behandeln wir das Chaos.
Und das
sehr wird schön, da habe ich jetzt auch schon richtig Bock
boy,
drauf.
Boy, oh boy. Ja, aber das ist auch, also ich finde, Echsenmenschen ist schon ein riesiges Thema, aber Chaos ist ja nochmal.
Ja.
Etwas, was auch immer wieder kommen wird.
Keine Frage.
Mal mehr, mal weniger.
Und ich glaube, man kann ja auch so Unterfraktionen nochmal gesondert machen, so. Also wir brauchen ja jetzt.
Ja, das sollte man durchaus tun, ne?
Auch einzelne Schlachten und so hätte ich richtig Bock, mal detaillierter zu besprechen. Aber es ist halt auch alles, ne? Wir machen das alles nebenbei. Wir haben auch nicht unendlich Zeit. Da muss man halt am Anfang ein paar Abstriche machen.
Ja, genau.
Wollen wir, also habt ihr noch was oder wollen wir zur Playlist drüber gehen? Was haltet ihr davon?
Nö. Ich hätte tatsächlich nichts mehr. Mhm. Zumindest für heute.
Ja, meinetwegen können wir auch zur Playlist rübergehen. Habt ihr denn
sehr schön.
Tolle Ideen?
Ich habe eine richtig granatengute Idee auf jeden Fall. So, super, dann fange ich mal an. Und zwar von der Band Eremit wünsche ich mir City of Ra's al Noom. Das ist von der Desert of Ghouls Platte. Und wer die vielleicht kennt, also oder wer sie nicht kennt, gebt euch das. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr drückender Doom-Metal, der dir echt die Hosen auszieht. Das ist der Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Die Band kommt aus Osnabrück übrigens. Wer das vielleicht kennt, das kleine Städtchen.
Osnabrück, kein Schnitt.
Ja, ich habe tatsächlich diesmal irgendwie nicht so großartig eine Idee gehabt. Aber deswegen sag ich heute The Storm mit SE. Von Heavenfield, eine super coole Black Metal Band, die auf Altenglisch singen und stabile politische Genossen sind auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön, das hört man auch gerne.
Jeremy, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich habe ein Lied, also das Ding ist, ich habe schon mal gehört, ich fand's witzig, das heißt Mr. Lizard, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Problem ist, ich dachte, wie viele Lieder wird es schon geben, die Mr. Lizard heißen? Es gibt viele Lieder, die Mr. Lizard heißen. Und ich habe gerade keine Kopfhörer, um nachzuschauen, welches es ist. Deswegen würde ich einfach mal raten, es ist Mr. Lizard von Ricky Fitzpatrick. Das klingt richtig.
Das klingt richtig.
Es war kein Reingebrülle.
Von wie? Fitzpatrick?
Ricky Fitzpatrick. Ich glaube es. Ich kann es nicht. Vielleicht muss ich es auch nachreichen. Mal schauen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele Mr. Lizard Songs gibt. Unter anderem von Bible Club.
Ja, wahrscheinlich wird es der sein.
Wahrscheinlich.
Wir werden sehen.
Gucken wir mal, ob wir das finden.
Ja, das kriegen wir schon hin. So, ansonsten reicht es nach. Ist jetzt
sehr
auch
kein
Weltuntergang, wenn es ja falsch ist. Okidoki.
Sehr gut. Gibt's noch irgendwas zu sagen?
Nö, ich denke, wir
sind. Nö, eigentlich nicht, ne? Ich freue mich auf nächste Folge. Chaos wird eine gute Sache.
Ich hätte noch was zu sagen, ganz kurz. Ihr werdet's ja alle, die ihr das hört, mitbekommen haben. Hier nochmal von unserer Seite ein dickes Entschuldigung, dass sich die Folge jetzt so leider verspätet hat und nicht direkt am 20. erschienen ist. Und wir geloben Besserungen. Seht es uns nach. Der 20.07. ist in Stein gemeißelt. Dann gibt's auf jeden Fall pünktlich die nächste Folge vom Altdorfer Herold. Und damit würde ich mal sagen, habt eine schöne Nacht, einen schönen Tag, gute Schicht, tollen Feierabend, geiles Wochenende.
Hoffentlich einen schönen Urlaub.
So sieht's aus, oder? Und
einen warmen Sommer.
Und einen warmen Sommer. Wir hören uns dann.
Warmen Sommer noch dazu.
Alla, bis nächsten Macht's Monat, gut. Freunde. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.